Ja, vielen Dank für die Einleitung. Interessant ist der Gedanke mit dem Zelt heute Morgen, das angesprochen wurde. Ich dachte noch an einen Aspekt von Zelte. Zelte haben ja viele Aspekte. Man hört nicht nur sehr gut, was drinnen gesprochen wird draußen. Man hört auch sehr gut, was draußen gesprochen wird innen. Und was bei Zelten ein ganz interessanter Aspekt ist, den die Schrift sehr gut kennt, ist, dass Zelte keine Fundamente haben. Zelte werden aufgebaut. Zelte werden abgebaut. Leute, die in Zelten wohnen, sind in der Regel Leute, die nicht auf Dauer an einem Ort bleiben. Für eine gewisse Zeit schon. Eine Nacht, 10 Nächte, vielleicht 100 Nächte, aber nicht auf Dauer. Ich dachte an das Volk Israel, als sie aus Ägypten zogen und in der Wüstenwanderung hatten sie ihre Zelte, die sie aufbauten und abbauten. Zelte, kam mir der Gedanke noch, birgen eine gewisse Flexibilität in sich. Das heißt, für einen Zeltbewohner wird erwartet, dass er flexibel ist. Ein Zeltbewohner weiß nie, wie lange er an einem Ort wirklich dauerhaft bleibt. Es kann sogar Jahre gehen. Ich glaube, kaum jemand von uns wohnte Jahre in einem Zelt. Ein paar Tage vielleicht schon, aber so lange? Zelte haben also einen Charakter des Nichtbleibens, des kein Fundament habens. Zelte, da erwartet man, dass die auch nicht immer an dem gleichen Ort bleiben. Ein Haus, wenn du in eine Stadt fährst, Häuser haben einen beständigeren Charakter. Es kann also durchaus möglich sein, dass dein Haus eventuell noch in 10 Jahren an der gleichen Stelle steht. Da geht man in der Regel davon aus, dass es so ist. Aber Zelte, 10 Jahre an der gleichen Stelle, das erwartet man kaum. Es wird einfach abgebaut, abgerissen oder man zieht einfach weiter. Mir kam ein Vers in den Sinn, in Hebräer 11, Vers 9, das möchte ich gerade zu dieser Thematik noch in den Raum stellen. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden, das wird von Abraham gesagt, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Hier wird auch gesagt, warum. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, also Fundament hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Darum wohnte Abraham, eigentlich auch Isaak und auch Jakob in Zelten. Probleme gab es bei Jakob, als er anfing, ein Haus zu bauen. Das wissen wir, da kamen dann auch Probleme auf. Denn mit einem Bau eines Hauses gibt man zu verstehen, ich möchte eigentlich hier bleiben. Vorhin wurde angesprochen, die Stelle in 2. Korintherbrief, Kapitel 5, fand ich sehr schön, wo Paulus schreibt, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, also Gottes Wort gibt ein Beispiel, dass dein Leib verglichen wird mit einem Zelt. Das heißt, dein Leib bleibt auch nicht ewig hier. Nur vorübergehend, nur eine Zeit lang. Und dann wird deine irdische Zeltwohnung abgebrochen. Aber dort wird im 2. Korinther 5, Vers 1 gesagt, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir einen Bau im Himmel von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Also wir sind getrost, dass wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, wir einen Bau von Gott haben. Ewig, bleibend, das ist unser Ziel. Zelte geben also zum Ausdruck, dass es vorübergehend ist, dass man auf der Wanderschaft ist. und unser Zuhause im Himmel ist. Wer kann das eigentlich sagen, der Jesus in seinem Leben hat? Ich möchte einen Text lesen. Ich hatte mal nachgefragt, ob ihr euch an Himmelfahrt versammelt habt am vergangenen Feiertag. Ich selber stehe etwas distanziert den Feiertagen gegenüber. Aber Himmelfahrt ist ein Tag, wo Zeugnis davon abgibt, dass wir wissen, dass wir einen Bau von Gott haben. Im Himmel, ewig gültig. Und der Jesus ist hinaufgefahren zum Himmel. Und ich möchte darum mal einen bekannten Text lesen aus Lukas 24, Vers 50 bis 53. Und vom gleichen Schreiber auch noch in der Apostelgeschichte Kapitel 1, denn die Apostelgeschichte ist ja auch von Lukas geschrieben. Aber zuerst Lukas 24, Vers 50 bis 53. Und er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er vor ihnen und wurde aufgenommen in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrte nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel, priesen und lobten Gott. Amen. Und dann Apostelgeschichte Kapitel 1. Wie gesagt, der gleiche Schreiber, der Lukas, erwähnt diese Szene noch einmal, aber dann von einer anderen Perspektive. Das ist der gleiche Schreiber, aber von einer anderen Perspektive. Nämlich in Apostelgeschichte Kapitel 1. Ich lese von Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, und nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, und die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Soweit die beiden Textstellen aus dem Wort Gottes. Und ich kann mich nicht daran gewöhnen, über ein Wort zu sprechen, ohne noch einmal den Herrn gebeten zu haben, dass er uns sein Wort öffnet. Lass uns nochmal zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir von Herzen Danke sagen für dein Wort. Wir möchten dir Danke sagen, dass du uns dein Wort öffnest, denn die Öffnung desselben gibt Licht in unser Herzen. Und wir sind dir so dankbar, Herr Jesus, dass du nicht auf der Erde geblieben bist, sondern zum Vater gegangen bist und hast uns den Geist Gottes gesandt. Wir sind dir aber auch dankbar im Namen Jesus, dir, unserem himmlischen Vater, für deinen geliebten Sohn und damit auch für dein Wort. Und dass du dein Wort öffnest und dass wir Licht in unsere Herzen fallen lassen wollen durch die Öffnung deines Wortes, damit wir umgestaltet werden in dein Bild hinein. Wir danken dir für deine Liebe und deine Treue, die du zu uns hast. Amen. Zelte. Diese Thematik mit der Himmelfahrt wurde mir je deutlicher bei der Einleitung von Zelt gesprochen wurde heute Morgen. Zelt zeigt, dass wir hier nicht zu Hause sind. Des Menschensohn hat nicht einmal einen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Wir haben alle mehr Komfort in dieser Welt, wie Jesus hatte, als er über die Erde ging. Wir haben alle mehr Bindungen an diese Welt, als der Sohn hatte, als er über die Erde ging. Denn er war hier auf der Durchreise. Er kam in diese Welt mit einem klaren Auftrag, nämlich den Willen des Vaters zu tun und am Kreuz auf Golgatha für die Menschen zu sterben. Das war sein Auftrag. Um den Weg der Erlösung zu schaffen, Befreiung von der Sündenschuld und dann aber nicht nur im Grab zu bleiben, sondern um auch aufzuerstehen und dann zum Vater zu gehen. Und so gibt es einfach, ich möchte das einfach mal so in den Raum stellen, 10 Gründe, warum der Herr Jesus zum Vater ging. Die Gedanken kamen mir, ich erhebe nicht den Anspruch, alles abzudecken, aber zu 10 Punkte, warum der Herr Jesus überhaupt zum Vater ging. Warum ging er eigentlich zum Vater? Vielleicht kommen währenddem wir darüber Gedanken machen, noch der ein oder andere Punkt hinzu. Tatsache ist, dass der Jesus, nachdem er auferstanden worden ist, nachdem er auferstanden ist, 40 Tage hindurch von den Jüngern gesehen wurde. Und die Jünger freuten sich jedes Mal, wenn der Jesus sich offenbarte. 40 Tage. Dann ging er zum Vater. Und dann vergingen nochmal 10 Tage, bis dann der Geist Gottes ausgegossen wurde. Deswegen das Wort Pfingsten wird abgeleitet von der Zahl 50. Und 50 ist eigentlich die Zahl der Freiheit. 50. 40 ist die Zahl der Bewährung und 10 ist die Zahl der Entscheidung. Jetzt habe ich wieder manches gesagt. Ich muss das kurz erklären. In der Bibel, wenn wir die Zahl 40 lesen, wo immer sie vorkommt, beansprucht die Zahl eine gewisse Zeit, eine gewisse Bewährung darzustellen. Ob das 40 Tage war, wo Mose auf dem Berg Gottes war, übrigens war er 3-mal oben, wissen die wenigsten, oder ob es die 40 Jahre Wüstenwanderung war, oder ob es die 40 Tage waren, nachdem der Herr Jesus auferstanden ist und seinen Jüngern erschien. Und nach diesen 40 Tagen kam eine Entscheidung. Gott entschied sich, den Geist uns zu senden. Der Sohn ging zum Vater und nach 10 Tagen wurde der Geist ausgesandt, weil Gott sich entschieden hatte, für dich dir vollkommene Freiheit zu schenken. Und das ist dann Pfingstfest, was wir hier bei uns ja am Sonntag in einer Woche, also heute in einer Woche besser gesagt, auch so feiern, das Fest der Wochen, die Ausgießung des Geistes Gottes. Aber warum ist der Jesus zum Vater gegangen? Was war eigentlich der Grund, wieso er zum Vater ging? Es gibt also mehrere Gründe. Ich möchte eine Stelle lesen aus Johannes Kapitel 4. Dort, wo die Frau im Jakobsbrunnen zu dem Herrn Jesus kam und als dann die Jünger in die Stadt kaufen gingen, um Brot zu holen, also, und dann kamen die Jünger zurück und dann wollten sie ihm ja zu essen geben, die Jünger, und da sagte Herr Jesus ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Warum ging der Jesus zum Vater? Erstens, das Werk war vollbracht. Es war abgeschlossen. Was machst du, wenn du deine Arbeit am Tag beendet hast? In der Regel geht man dann heim. Man macht Feierabend. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt nicht falsch versteht. Der Jesus geht nicht zum Vater, damit er jetzt Feierabend macht. So nicht gemeint. Aber er ging zum Vater, weil einfach das Werk vollbracht war. Das ist der Wille des Vaters, dass ich sein Werk vollbringe. Und aus seinem Kreuz hat er dann ausgerufen, das war die sechste Aussage Jesu am Kreuz, es ist vollbracht. Das ist übrigens der Einzige, der das ausrief, es ist vollbracht. Paulus schreibt am Ende seines Lebens, ich habe den Lauf vollendet. Ja, aber dieser Satz, es ist vollbracht, deren Tiefe können wir uns kaum vorstellen. Der erste Grund, warum der Herr Jesus zum Vater ging, ist, weil er alles vollbracht hatte, was zu unserer Erlösung notwendig war. Dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Wir können durch gute Werke nicht gerettet werden, weil unser altes Wesen sündhaftig ist. So, wir können nur gerettet werden, weil wir uns auf sein vollbrachtes Werk stützen. Er hat es für uns vollbracht. Das hat eine, wenn du das wirklich im Glauben erfasst, eine wunderbare Begleiterscheinung. Was denn? Wenn er das vollbracht hat, dann hat er das vollbracht. Was kann ich dann machen? Einfach ruhen. Ruhen in ihm. Er hat es vollbracht. Wir hatten mal eine Szene an einer Baustelle, da kam ich hinzu, die anderen hatten da schon eine Weile gearbeitet und dann sah hallo und ich hatte Tag gesagt und so, ich wollte noch geschwind diese Sache fertig machen und dann sagten die mir, das haben wir fertig gemacht, ist erledigt. Aha, ja, wir sind fertig, du kannst heimgehen. Also im Grunde genommen, okay, wunderbar, da musste ich nicht mehr fertig arbeiten, das hatten die für mich gemacht. Ich bin heimgegangen, weil die das für mich gemacht hatten. Im Grunde genommen wurde mir das so groß damals, ich gehe jetzt einfach heim, weil der Herr Jesus es für mich vollbracht hat. Ich hatte in dieser zurückliegenden Woche eine Beerdigung, also sollte ich bei einer Beerdigung Dienst tun in Freiburg, habe ich auch gemacht. Und ich hatte so eine Traueranzeige noch nie in der Zeitung gelesen, wie bei diesem Bruder, als der heimging. Da haben die Kinder Folgendes in die Zeitung geschrieben. Ich bin dann mal eben weg beim Herrn Jesus. Das war die Traueranzeige. Ich bin dann mal eben weg beim Herrn Jesus. Wenn eine Sache fertig ist, gehe ich nach Hause. Das Werk ist vollbracht. Und das ist ja das Wunderbare. Der Sohn Gottes hat es nicht für sich vollbracht, er hat es für uns vollbracht, damit wir frei ausgehen können. Genial, nicht? Er hat es bezahlt, er hat für uns das Werk vollbracht. Also kann ich doch schlafen gehen. Und wer kann denn besser schlafen, wie ein Kind Gottes, das weiß, dass der Jesus es alles vollbracht hat. Philipperbrief Kapitel 2, Vers 8, möchte ich den zweiten Grund ansprechen, warum der Herr Jesus zum Vater ging. Philipper 2, Vers 8, da lesen wir, und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Also er war im Gehorsam dem Vater gegenüber und ging den Weg der Erniedrigung bis an das Kreuz. Das heißt, der Jesus ging zum Vater, weil es das Ende der Erniedrigung war. Psalm 18 heißt es, seine Erniedrigung macht mich groß. Das heißt, er hat sich entäußert und ging bis an das Kreuz. Niedriger ging es gar nicht. Und sein Heimgehen zum Vater gibt zum Ausdruck, dass seine Erniedrigung ein Ende gefunden hat. Wir wissen, möchte es im anderen Bild deutlich machen, als der Jesus auferstanden war und Maria Magdalena ans Grab kam, dann sah sie ja, dass das Grab offen war. Dann lief sie zurück und sagte es den Jüngern, da laufen Petrus und Johannes auch zum Grab. Johannes war zuerst beim Grab und lässt aber Petrus den Vortritt. Als Petrus hineinging, das lesen wir in Johannes 20, da sieht der Petrus die leinenen Tücher da liegen im Grab und das Schweißtuch extra zusammengefaltet, nicht bei den leinenen Tüchern liegen. Und das Schweißtuch ist ja ein Bild von Knechtsgestalt, von Erniedrigung. Und dieses Schweißtuch war zusammengefaltet, nicht bei den Leinentüchern. Zusammengefaltet, das heißt so, das ist jetzt zusammengefaltet, das brauche ich nicht mehr. Das ist abgeschlossen. Ende der Erniedrigung. Das Schweißtuch war zusammengefaltet. Übrigens, das setze ich aber nur in Klammer, als der Jesus geboren wurde, heißt es zweimal, dass Maria einen erstgeborenen Sohn gebar. Ja? Und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil eine Herberge kein Raum für sie war. Das war der Beginn des Weges des Herrn Jesus auf der Erde. Und als dann die Engel dort bei den Hirten im Feld waren, da sagte der Engel zu den Hirten, das ist euch ein Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und dann gingen die Hirten los und fanden sowohl Maria als auch Josef und das Kind in der Krippe liegend. Aber beim dritten Mal fehlen die Windeln. Warum? Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Der Geist lässt sich nicht binden. Aber es wird gesagt, in Windeln gewickelt, das ist das Zeichen. Jesus Christus nahm Knechtsgestalt an, also er ging den Weg der Erniedrigung. Und ich denke an Johannes 13, bei der Fußwaschung, dass der Jesus den Jüngern die Füße wusch. Da denke ich daran, dass von ihm gesagt wird, er stand auf, legte das Obergewand ab und er nahm eine Schürze und umgürtete sich damit und fing an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Das ist dieses Tuch der Knechtschaft. Und dann im leeren Grab sehen wir, dass dieses Tuch zusammengefaltet war. Ende der Erniedrigung. Grund 2, der Jesus ging zum Vater, weil der Weg der Erniedrigung zu Ende war. Das ist der zweite Grund. Der dritte Grund könnten wir hier in Philipper 2, Vers 9 gleich weiter anführen. Nämlich, wo es da heißt, in Philipper 2, Vers 9, darum hat ihn Gott auch hoch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Der Jesus wurde erhöht. Er wurde praktisch über alle Maßen erhöht, heißt es hier in Philipper 2, Vers 9. Und was Philipper 2, Vers 9 gesagt wird, könnten wir auch in Psalm 24 lesen. Das ist ein Wort, das man eigentlich zu einer anderen Jahreszeit öfters liest oder hört, aber ich, für mein Verständnis passt es sehr gut in die Himmelfahrt hinein, nämlich Psalm 24, da heißt es, da schreibt David, Vers 7, hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke, der Mächtige, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Dritter Grund, Jesus Christus wurde erhöht als König der Herrlichkeit. Das ist, könnte man sagen, der dritte Grund, warum er zum Vater ging. Der vierte Grund, der uns dann wieder etwas sicherlich geläufiger ist, das lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 7. Johannes 16, Vers 7. Da sagt der Herr Jesus: Wahrlich, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Was sagt hier der Jesus? Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich hingegangen bin, will ich ihn euch senden. Welchen? Den Beistand, der Tröster, der Geist Gottes ist damit gemeint. Das heißt, der Jesus ging zum Vater, damit der Geist Gottes ausgesandt werden konnte. Dieser Geist der Freiheit, der gleichzeitig aber auch ein Geist des Trostes ist und gleichzeitig aber auch der Geist der Wahrheit ist, der die Wahrheit ins Licht stellt. So, der Jesus ging zum Vater, damit der Geist Gottes gesandt werden konnte. Denn wir wissen, in diesen 40 Tagen, nachdem der Jesus auferstanden ist und zum Vater ging, hatten die Jünger ein Problem. Welches? Die Jünger freuten sich, wenn der Jesus sichtbar da war. Aber wenn er sich nicht sichtbar da war, hatten die den Eindruck, dass Jesus nicht da ist. Das ist in dieser Zwischenzeit, war das ein Zustand von 40 Tagen. Plus die nochmal 10 Tage. Aber die 10 Tage danach, die waren mit einer Verheißung verbunden, dass sie mit Kraft von oben angetan werden würden. So, wenn wir jetzt zusammen sind und heute nachher wieder auseinandergehen, dann haben wir den Eindruck, der andere ist jetzt nicht mehr da. Ist ja auch leibhaftig nicht mehr da. Es gibt ja immer ein herzliches Willkommen heißen und ein Verabschieden. Ich habe jemanden einmal besucht und habe gesagt, ach, schön, dass wir uns sehen dürfen. Nein, sagt er, das ist überhaupt nicht schön. Ich sage, warum nicht? Na, das hat nichts mit deiner Person zu tun. Natürlich freue ich mich, dass wir uns sehen. Aber die Freude wird sofort getrübt durch die Tatsache, dass du irgendwann nachher auch wieder weggehst. So, der konnte sich gar nicht über ein Wiedersehen freuen, weil er dachte schon weiter, ein Wiedersehen hat auch einen Abschied zum Inhalt. Es ist schön, wenn man heiratet. Aber irgendwann kommt ein Abschied. Zumindest für eine Zeit lang. Wenn man Kind Gottes ist, ist der Abschied immer nur zeitlich beschränkt. Für einer, der nicht gläubig ist, ist der Abschied ewig. Das ist ein Unterschied. So, das heißt also, die Jünger hatten dieses Problem, wenn Jesus nicht da war. Wir lesen das in Johannes 21 zum Beispiel, wo der Petrus sagt, ich gehe wieder fischen. Warum? Jesus war nicht da. Und was macht er dann? Dann geht er seiner alten Gewohnheit nach. Warum? Weil Jesus nicht mehr da war. Aber durch die Ausgießung des Geistes, weil er Jesus zum Vater ging, besteht jetzt die Möglichkeit, dass er in den vielen wohnt. Das heißt, weil der Herr zum Vater ging, konnte er den Geist Gottes senden, der dann die Möglichkeit schafft, dass Jesus immer da ist, auch wenn wir mit unseren irdischen Augen nicht sehen. Durch den Geist Gottes haben wir also die Möglichkeit, praktisch zu wissen, dass Jesus ständig da ist, auch wenn er sichtbarlich nicht da ist. So wie das von Mose gesagt wird, er hielt sich an ihm, als sähe er den Unsichtbaren. Das heißt, diese Glaubenszuversicht weiß, der Herr Jesus ist alle Zeit gegenwärtig. Das heißt, Für Kinder Gottes gibt es in Bezug auf ihre persönlichen Beziehung zum Herrn Jesus kein Abschied mehr. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Hast du schon mal dem Herrn Jesus auf Wiedersehen gesagt? Ich nicht. Es gibt kein Wiedersehen. Oder es gibt immer ein fortwährendes Sehen. Es gibt kein Wiedersehen, weil es mal ein Verabschieden gab zwischen mir und dem Herrn Jesus. Herr, ich gehe jetzt mal, tschüss, nächste Woche, Herr Jesus, sehen wir uns dann wieder. Ein Kind Gottes sagt das nie. Warum? Es lebt in dem ständigen Bewusstsein seiner Gegenwart. Also der vierte Grund, warum der Jesus zum Vater ging, ist, dass er jetzt bei jedem Einzelnen von uns wohnt. Gott sei Dank ging er zum Vater. Der fünfte Grund, warum der Jesus zum Vater ging, ist ja eine noch viel größere Magnetkraft für ein Kind Gottes in den Himmel gehen zu wollen, nämlich in Johannes 14. Da sagt der Herr Jesus den Jüngern am Anfang von Kapitel 14, Vers 2, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Wohnstätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also warum ging der Herr Jesus zum Vater? Um dir und mir eine Wohnung zu bereiten. Danke, Herr Jesus, dass du zum Vater gingst, um für mich eine Wohnung zu bereiten. Und was für eine Wohnung das ist, das können wir hier kaum fassen. Auf jeden Fall hast du auf dieser Erde noch kein Haus und keine Wohnung gesehen, die so sein wird wie im Himmel. Das stellt hier absolut alles in den Schatten. Eine Wohnung, die vor allen Dingen nicht nach 10, 20, 30 Jahren wieder renovierungsbedürftig ist, ja, weil es im Zerfall unterworfen ist. Nein, die Wohnung muss nie renoviert werden. Die Wohnung ist so einmalig, dass du dich auch nie daran gewöhnst. Denn hier gewöhnen wir uns an alles, ja, also an vieles. Sagen wir mal so. Auch das Schönste, was du hier in dieser Welt dir leisten kannst, irgendwann gewöhnst du dich daran. Ich kenne eine Situation von einer Glaubensschwester, die sagte, weißt du, es gibt ja jetzt so Lampen mit so Dimmer, die man im Schlafzimmer so an die Decke montieren kann. Und sie sagt, ich möchte gerne so eine Lampe haben. Die hat dann in so einer Hülle so kleine Löchlein, das sieht aus wie so Sterne. So. Und mit so einem Dimmer. Und da kann man sich auch noch die Farbe raussuchen. So, weißt du, so mehr origineller oder künstlicher oder kälter oder Warmlicht und so weiter. Ist ja heute vieles möglich. Und dann hatte ich ihr diese Lampe an der Decke montiert. Und nach 14 Tagen kam sie zu mir und sagt, weißt du, ich möchte gerne eine andere Lampe haben. Ich sage, das ging aber schnell. 2 Wochen habe ich doch die. Ja, ich habe gesehen, da gibt es jetzt, die habe ich auch gesehen, die Lampe ist noch größer und es hat mehr den Effekt von Sternen. Wie lange hielt die Freude über die Lampe? 14 Tage, bis man was Besseres gesehen hat. Aber die himmlische Wohnstätte, da gewöhnst du dich nicht dran. Die ist immer einmalig, besonders, herrlich. Es gibt daneben nichts Besseres. Und vor allen Dingen, das hat diese Wohnstätte an sich, sie ist dir ständig herrlich, neu und einmalig. Das ist die Wohnung, wo ich einmal einziehen werde. Du auch? Das ist das Ziel meines Weges. Da gehe ich hin. Da können die hier meinetwegen noch 100-mal die Miete erhöhen oder ich weiß nicht was, den Trend verändern und was heute modern ist, ist ja morgen wieder, werden die Fliesen wieder von der Wand geschlagen. Kenne ich alles, weil es nicht nach der Moderne ist. Und dann ist man immer gejagt nach dem, was gerade in ist. Ist doch besser, wenn wir out sind. Dann haben wir eine andere Blickrichtung für das, was ewig bleibt. Und dann weiß ich noch etwas. Die himmlische Wohnung wird vollkommen dem Geschmack des Herrn Jesus entsprechen. Warum? Weil er die macht. Und das wird deinem Geschmack nicht zuwider sein. Denn je mehr du eins bist mit dem Herrn Jesus, hast du immer mehr den Geschmack, du weißt, was ich damit meine, ich hoffe, ihr versteht mich, den der Herr Jesus auch hat. Das ist der Ziel dieses Weges. Der Jesus ist vorausgegangen und bereitet mir eine Wohnstätte. Wann hat denn der das gesagt? Gestern? Vorgestern? Nein, vor fast 2000 Jahren. Was bedeutet denn das? Dass der Jesus das vor fast 2000 Jahren gesagt hat. Das bedeutet, arbeite mal an einer Wohnung 2000 Jahre. Und weißt du, hier arbeitet ja nicht ein Mensch an der Vorbereitung dieser Wohnstätte, sondern der Sohn Gottes. Also wir können uns diese Herrlichkeit gar nicht ausmalen. Danke, Herr Jesus, dass du zum Vater gegangen bist. Dann kommt der sechste Grund. Ich möchte das im Markus 16 lesen. Markus 16 kommt das auch sehr schön zum Ausdruck. In Vers 15, da sagte Jesus, kurz bevor er gen Himmel auffuhr, sagte er ihnen dort in Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das heißt, der Jesus ging zum Vater und hat uns den Verkündigungsdienst übertragen. Das heißt, dass der Jesus zum Vater ging, ist der Beginn der Verkündigung des Evangeliums. Das ist der Beginn der Verkündigung des Evangeliums. Es gibt im Epheserbrief eine noch viel tiefere Aussage zu diesem Gedanken. In Epheserbrief Kapitel 4, Vers 7 bis Vers 10, 11. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, also in den Himmel. Was bedeutet es anders, als dass er zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde oder zu den untersten Örtern? Der aber hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat etlichen als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Also der Jesus ist hinaufgegangen und hat die Gefangenschaft gefangen geführt und durch den Geist den Menschen Gaben gegeben. Beginn des der Evangelisation, Beginn des Evangeliums, der Verkündigung desselben. Denn jetzt gehen wir hin und sagen, Leute, ihr sollt eines wissen, Jesus Christus ist für euch gestorben, aber nicht nur im Grab geblieben, sondern ist auch auferstanden und lebt. Und nicht nur das, sondern ist auch zum Vater gegangen und bereitet uns seine Wohnstätte. Lasst euch versöhnen mit Gott, weil er hat alles vollbracht. Beginn der Verkündigung bis heute. Noch gilt diese Verkündigung, noch ist diese Gnadenzeit. Dann lesen wir eine interessante Stelle aus Epheser Kapitel 1, Vers 27. Der nächste Grund, Epheser 1, Vers 27. Entschuldigung, Epheser 1, Vers 22. Und nicht 27, gibt es da gar nicht. Vers 1, Vers 22. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also der nächste Grund, warum der Jesus zum Vater ging, ist, dass er jetzt als Haupt die Stellung einnahm, als Haupt über die Gemeinde gegeben ist. Und als der Jesus zum Vater ging, dann war jetzt das Haupt des Leibes beim Vater. Und von da ab, durch die Ausgießung des Geistes, wird jetzt die Einzelnen herausgerettet aus der Dunkelheit dieser Welt und als Glieder eingefügt an dem Leib des Christus. Und genau das ist ja das Wunderbare, das bildet nämlich gleich auch die nächste Grund, warum der Herr Jesus zum Vater ging. Nämlich, dass er wiederkommt bei der Entrückung der Gemeinde. Das bedeutet, der Jesus ist jetzt als Haupt und steht jetzt als Haupt der Gemeinde da. Und er wurde als solches eingeführt. Und er, in ihm wird alles erfüllt. Das heißt, der ganze Leib wird fertig hinzugefügt werden. Jedes einzelne Glied wird an dem Leib des Christus eingefügt werden. Und das bist du und ich, wenn wir das Heil in Jesus Christus annehmen. Weißt du dich eingefügt in den Leib des Christus? Hast du zu dem Werk vom Kreuz Ja gesagt? Dann bist du eingefügt zu dem Leib des Christus. Darum ist der Herr Jesus zum Vater gegangen, weil er ist das Haupt. Und er sehnt sich jetzt danach, dass der Leib mit ihm sichtbarlich verbunden wird, nämlich bei der Entrückung. Da wird die Gemeinde entrückt, das geschieht unsichtbar vor der Welt. Aber in der Himmelswelt ist das ein Ereignis, wenn der Leib mit dem Haupt verbunden wird. Und das ist die lebendige Hoffnung, dass die Gemeinde hat. Und in der Apostelgeschichte hatte ich ja vorhin gelesen von diesen zwei Männern, die sagten, was seht ihr hinauf zum Himmel? Denn er wird in der Form wiederkommen, wie ihr ihn habt hinauffahren sehen. Das sagten die zwei Männern den Aposteln. Das war damals ja noch nicht der Leib. Und die Apostel sind auch damals noch nicht Gemeinde gewesen. Israel erwartet sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Die werden ihn tatsächlich wieder so kommen sehen, wie er hinaufgefahren ist. Aber die Gemeinde, der Leib des Christus, das geschieht vorher durch die Entrückung. So, wir freuen uns, dass der Jesus zum Vater ging, weil er das Haupt des Leibes der Gemeinde ist. Und wir als Glieder werden mit eingefügt und sind mit eingefügt worden. Und deswegen haben wir diese lebendige Hoffnung, dass die Entrückung kommen wird, wo er kommen wird, um uns zu sich zu holen. Darum ging er zum Vater, weil er das Haupt der Gemeinde ist. Dann gibt es noch einen wunderbaren Grund, warum der Herr Jesus zum Vater ging. Wir lesen das in Offenbarung Kapitel 12, Vers 9. Einfach, dass uns mal bewusst wird, was Himmelfahrt auf sich hat, denn es auch ein wichtiges Ereignis ist. Da lesen wir Offenbarung 12, Vers 9, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel, der Satan, der den Erdkreis verführt, und er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und da heißt es weiter, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Also der Jesus ging zum Vater in den Himmel, um den Teufel, den Siegeszug über den Teufel vollkommen hinauszuführen. Wir wissen, dass er am Kreuz auf Golgatha besiegter Feind ist. Aber den Siegeszug hinauszuführen, deswegen ging der Herr Jesus zum Vater. Weil der Herr zum Vater ging, hat der Teufel nichts mehr zu sagen. Wenn er auch hier noch viel Macht hat, uns Probleme und Schwierigkeiten zu bereiten, so kannst du doch durch die Tatsache, dass der Jesus beim Vater ist, sagen, Jesus Christus ist Sieger über die Macht der Sünde und des Todes, über die Finsternismacht. Ein weiterer Grund, das scheint mir sehr wichtig zu sein, ist die Tatsache, dass der Herr Jesus zum Vater ging, um sich für uns zu verwenden. Er steht nämlich beim Vater als hoher Priester. Deswegen lesen wir in Hebräer 8, Vers 1 und 2. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, die der Herr errichtet hat, und nicht ein Mensch. Er ist unser hoher Priester. Er ging also zum Vater, um sich jetzt für uns zu verwenden. Dieser Dienst gilt auch heute noch. Jetzt verwendet er sich für uns. Ich könnte hier nie stehen, wenn ich nicht wüsste, dass der Jesus mein hoher Priester wäre. Denn ich bin mit Schwachheit behaftet. Jeder von uns ist mit Schwachheit behaftet. Und wir brauchen ihn als hoher Priester. Und er steht vor dem Thron Gottes jetzt und verwendet sich für uns. Und dann kam noch der Geist, den er dann spät nach 10 Tagen sandte, der als Tröster und Fürsprecher bezeichnet wird, der Geist Gottes. Und der Jesus Christus erfüllt mit dem Geist Gottes. Deswegen kann er sich jetzt auch für uns verwenden, weil er zum Vater in den Himmel gegangen ist. Ist das nicht wunderbar? Eine wunderbare Tatsache. Neben der Aussage, ist es vollbracht, ist meiner Verständnis eines der größten, die für uns einen tiefen Trost hat. Er ist mein hoher Priester. Wenn ich also versage, muss ich nicht resignieren. Wenn mein Perfektionismus mich anklagt, weil ich wieder so Dummheit gemacht habe, ich muss nicht resignieren. Der Teufel kommt immer mit der Schiene des so, jetzt hast du bei Gott verspielt. Jetzt kannst du dich einmal vergessen. Jetzt bist du bei Gott abgeschrieben. Und bei den Geschwistern bist du vielleicht auch abgeschrieben, weil du irgendeine Dummheit gemacht hast oder irgendwo du versagt hast. Und melancholische Menschen oder Menschen, die melancholisch veranlagt sind, haben sehr viel mit Selbstanklage zu tun. Die so geachtet sind, wissen, was ich meine. Und es ist etwas Schlimmes, unter Selbstanklage zu leiden. Aber Geschwister, es ist mir immer wieder so neu einen Trost, dass ich einfach hindurchschreiten darf und darf sagen, ich danke dir, Herr Jesus, du bist auch jetzt mein hoher Priester. Ich erinnere an Johannes 20, das leere Grab. Ich hatte vorhin gesagt, Petrus sah die Leintücher da liegen und das Schweißtuch war zusammengefaltet, separat. Das Schweißtuch war zusammengefaltet, haben wir vorhin ja angedeutet. Die Knechtschaft war zu Ende. Der Dienst war zu Ende, das Werk war vollbracht. Aber die Leinentücher waren nicht zusammengefaltet. Weißt du, was das heißt? Die Leinentücher stehen für Priestertum. Und diese Leinentücher, die für Priestertum stehen, ist nicht zu Ende. Sein Priestertum ist ein ewiges Priestertum. Dieser Priesterdienst geht weiter. Dieser Priesterdienst gilt auch heute. Darum ist der Jesus in den Himmel aufgefahren, damit er jetzt unser hoher Priester ist. Mir kommt spontan noch ein anderer Gedanke, warum der Herr Jesus zum Vater ging. Antwort: weil er einfach zum Vater ging. Schwierig zu verstehen. Es ist ein Ausdruck einer Liebesbeziehung. Vater, ich liebe dich. Und darum ist er zum Vater gegangen. Weil du kannst Jesus Christus und den himmlischen Vater nicht trennen. Eigentlich ist der Jesus das Herz des Vaters. Und der Herr Jesus hat sich, als er über die Erde ging, immer danach gesehnt, vollkommene Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Deswegen zog er sich zurück. Deswegen ging er gerne an den Ölberg, in die geisterfüllte Nähe des Vaters. Einfach, weil Gott sein Vater war. Ich möchte mit diesem Gedanken schließen. Warum möchtest du eigentlich in den Himmel? Diese letzte Aussage kann auch unsere Aussage sein. Sie darf es sein. Ich gehe in den Himmel, weil Gott mein Vater ist. Und der Geist Gottes, der sagt ja in mir, ruft ja in mir, Abba Vater. Vater, ich möchte einfach zu dir nach Hause gehen. Bei dir ist es unbeschreiblich. Bei dir darf ich vollkommen Mensch sein. So wie du das Bild des Menschen hattest, als du damals Adam und Eva schufst. Bei dir darf ich vollkommen Mensch sein. Und was der Clou bei dieser Sache ist, beim himmlischen Vater im Himmel bist du vollkommen Mensch. Ohne Fehler, ohne Flecken, vollkommen. Vollkommen das Bild des Vaters tragend. Warum willst du eigentlich in den Himmel? Weil der Vater dort ist. Nicht ein verschobenes Vaterbild, was diese Welt uns vermittelt. Vielleicht ein verschobenes Vaterbild, weil irdische Väter Fehler gemacht haben, weil du keine Liebe vom Vater hier auf dieser Erde erfahren hast. Vielleicht, ich bin gerade im Gespräch mit jemand, der sehr große Probleme hat, weil die Person wurde als Kind vom Vater schon immer verprügelt, als es nach Hause kam. Da wurde der Kleine verprügelt von den Klassenkameraden und dann kam er nach Hause, anstatt dass der Vater den Kleinen tröstet, hat ihn erst recht noch verprügelt. Nein, nicht so ein verschobenes Vaterbild. Ein vollkommenes Vaterbild. Ein reines Vaterbild. Einer, der aus Liebe das Höchste, was er hatte, gegeben hat für dich und mich. Da Jesus fuhr zum Himmel auf, weil er gesagt hatte, und das konnte er als einziger sagen hier auf dieser Erde, in Bezug auf den himmlischen Vater, ich und der Vater sind eins. Der Jesus hat sogar gesagt im Johannesevangelium, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Jesus ging zum Vater, weil er einfach Gott sein Vater war. Warum gehst du in den Himmel? Weil Gott dein Vater ist. Ist Gott dein Vater, dann bist du zu beglückwünschen. Dann hast du das Allerbeste, was du haben kannst. Und Gott ist dein Vater. Und der Jesus geht zum Haus des Vaters. Er ging zum Haus des Vaters, um dir eine Wohnstätte zu bereiten. Weißt du, was das heißt? Ich gehe jetzt von mir aus. Wenn du fragst, wo bist du eigentlich zu Hause? Du führst ein ziemliches Zigeunerleben, hat mich letztens einer gefragt. Zu Hause bin ich beim himmlischen Vater. Wieso das? Weil Jesus da ist. Und wieso noch? Weil Gott mein Vater ist. Ich war noch letztens online, vor ein paar Wochen, eine Baustelle in Schiltach. Und die Nachbarn beobachten man ja gerne, wenn man auf der Baustelle arbeitet. Und morgens war ich um 7 Uhr da hingekommen und sie kam raus. Von wo kommen Sie eigentlich her? Ich habe gesagt, ich komme von Metzingen. Ja, aber es ist doch 7 Uhr morgens. Ja, ist ja kein Problem. Man steht ein bisschen früher auf. Ja, aber da steht ja noch ein Anhänger da. Der stand gestern Abend auch nicht da. Das stimmt. Wie kann das sein? Na, ich bin heute Morgen das zweite Mal jetzt hier. Wie bitte? Sie fahren doch 130 Kilometer. Ja, aber ich bin das zweite Mal jetzt hier um 7 Uhr morgens. Und dann abends haben wir dann gearbeitet, ungefähr bis 7. Und dann sagte sie zu der Kundin, wo ich gearbeitet habe, na, jetzt macht er ja endlich mal Feierabend, so sagte sie zu der Kundin. Dann sagt sie, nein, der fährt jetzt noch zu einer anderen Baustelle. Dann war die total perplex. Und am anderen Morgen, als ich wieder um 7 da war, sagte sie, mit Ihnen möchte ich aber nicht verheiratet sein. Ich sage, machen Sie sich keine Gedanken, mit mir müssen Sie auch nicht verheiratet sein. Aber das macht doch keine Frau mit. Eine normale Frau macht das sicherlich nicht mit. Aber meine Frau, die bereit ist zu sterben, die macht es mit. Und außerdem, sie lebt ja auch nicht viel anders wie ich. Das heißt, wir haben ein anderes Zuhause. Wie ein anderes Zuhause. Und dann kommst du ins Gespräch. Wo ist denn eigentlich Ihr Zuhause? Ich sage, hier nicht. Ja, wo ist Ihre Zuhause? Möchten Sie das gern wissen? Das will ich schon gerne wissen. Gut, nächste Woche sage ich Ihnen das. Nicht gleich. Muss nicht gleich alles sagen. Einfach nur mal nachdenken lassen. Was will ich damit sagen? Wenn du weißt, dass der Himmel dein Zuhause ist, weil Jesus dahin gegangen ist, dann bist du auch in der Lage, hier in dieser Welt viel schneller loszulassen, was es loszulassen gilt. Eigentlich habe ich jetzt 11 Gründe genannt, warum der Jesus zum Vater ging. Vielleicht gibt es noch mehr Gründe. Aber das Schönste ist, wo der Vater und der Sohn ist. Dort möchte der Herr Jesus, dass dein Zuhause ist, im Himmel. Und warum du noch auf dieser Erde bist, ist, dass du Zeugnis von dem ablegst, wo du zu Hause bist. Sehen das die Menschen in deinem Umfeld, dass der Himmel dein Zuhause ist. Woran können sie das sehen? Ganz einfach. Wer den Himmel als Zuhause hat, lebt anders in dieser Welt als einer, der den Himmel nicht als sein Zuhause hat. Das ist das Einfachste. Wie lebt ein Mensch, der den Himmel nicht als Zuhause hat? Ein Mensch, der nicht den Himmel als sein Zuhause weiß, wer nicht weiß, dass Jesus ein hoher Priester ist, wer nicht glaubt, dass der Jesus alles vollbracht hat, der daran zweifelt, dass das Werk vollbracht ist, vollkommen ausgeführt wurde, der überhaupt an Jesus, dem Sohn Gottes, zweifelt, einer, der nicht glaubt, der ohne Gott in dieser Welt lebt, der hat ja hier sein Zuhause. Ist das schön? Na gut, heute scheint die Sonne, dann ist es ganz schön, wenn man die Blumenwiesen sieht und die Schöpfung sieht. Aber stell mal vor, die Welt wäre hier dein Zuhause. Wenn das der Fall wäre, dann ging es uns eigentlich schlecht. Und so geht es den Menschen ohne Jesus. Denen geht es im Grunde genommen schlecht, denn es wird hier nicht besser. Da mache ich mir gar nichts vor. Es wird hier immer dunkler in dieser Welt. Also wenn du hier dein Zuhause hast, dann ist das Glück sehr beschränkt. Denn irgendwann fällt das Zelt zusammen, wo du wohnst. Auch egal, wie stabil es ist, irgendwann bricht hier alles zusammen. Und wenn du den Himmel nicht als Zuhause hast, hast du ein Problem. Du willst den Gedanken an den Tod verdrängen. Du willst den Gedanken an ein Ziel verdrängen. Du willst leben möglichst heute und möglichst alles ausnützen für dich selbst. Warum? Weil du den Himmel nicht zu Hause hast. Aber wenn der Himmel dein Zuhause ist, weil Jesus dein Vater ist, dann lebst du anders. Dann kannst du loslassen. Dann ist dein Wohlbefinden nicht abhängig von dem, ob du gesund oder krank bist. Deine Seele hat Freude in dir, ob du gesund oder krank bist, ob du dein Haus renovieren musst oder nicht renovieren musst, ob du arm oder reich bist. Deine Freude ist abhängig vom Himmel, weil da dein Zuhause ist. Du lebst einfach anders. Glaub mir das, du lebst anders. Und ich habe den Eindruck, man sieht es uns an, dass wir anders sind. Weil der Himmel das Zuhause ist. Und wenn der Himmel dein Zuhause ist, dann spiegelt sich die Herrlichkeit Gottes durch dein Leben wider. Wenn der Himmel dein Zuhause ist, macht es dir nicht mehr viel aus, wie es in dieser Welt politisch läuft. Denn ein untergehendes Schiff, daran hängst du dein Herz nicht mehr. Warum? Weil du den Himmel als Zuhause hast. Das möge der Herr schenken. Vielleicht ist heute jemand da, der das vom Grunde seines Herzens noch gar nicht sagen kann, dass der Himmel sein Zuhause ist. Und wir merken, ich bringe einen Gedanken in Verbindung. Der Himmel kann nur mein Zuhause sein, wenn ich aber Vater sagen kann. Wenn ich nicht aber Vater sagen kann, weil Gott nicht mein Vater ist, dann kann ich auch nicht sagen, dass der Himmel mein Zuhause ist. Einen Vater haben alle Menschen, aber Gott als Vater zu haben, Das ist das größte Glück, was man erleben darf. Ich und der Vater, das sind immer noch nicht eins. Wobei das die Seele sich danach sehnt. Ich möchte eins sein mit Jesus. Ich möchte eins sein mit dem Vater. Und ich bin dem Herrn Jesus so dankbar, dass er vollkommen eins ist, dass er das gesagt hat. Ich und der Vater sind eins. Im Hause des Vaters sind viele Wohnungen. Er möchte eine dir geben. Für dich ganz persönlich. Einmalig. Nicht Serienproduktion. Immer originell und einzigartig. Freuen wir uns darüber. Und ich möchte zum Schluss noch einmal einen Vers wiederholen. Bevor ich es vergesse, ist mir ganz wichtig, dass ich das in den Raum stelle, was Lukas am Ende des Evangeliums schreibt. Es heißt dort, sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Und wo kehrst du zurück? Wenn du weißt, dass der Himmel dein Zuhause ist, dann gehst du mit großer Freude über diese Erde und bist alle Zeit im geistlichen Tempel. Und der geistliche Tempel ist die Gemeinde. Und du lobst Gott, weil du hast jetzt ein ganz neues Leben in Jesus Christus. Weg ist diese Gedankengänge, die uns nach unten ziehen, diese Hoffnungslosigkeit dieser Welt, diese Verwirrung dieser Welt, was heute gilt, gilt morgen nicht mehr und so weiter. Wir wissen, haben wir vor dem Anfang der Stunde ja gehört, dürfen wir singen oder dürfen wir nicht singen? Das hat mir letztens einer gesagt, weißt du, es dürfen nicht alle singen. Ja, und was hat das für eine Konsequenz? In der Gemeinde haben sie es so gemacht, eine Strophe sangen die Schwestern, eine Strophe die Brüder und so weiter, haben ja nicht alle gesungen. Da sagt einer, wir haben noch eine viel bessere Lösung. Wenn nicht alle singen dürfen, dann machen wir mal aus, dass eine Strophe nicht singen darf, aber alle anderen dürfen singen, haben nicht alle gesungen. So einfach kann man es auch machen. Du kannst das ja dehnen, weiß ich wie weit. Und was heute gilt, ist morgen wieder aufgelöst. Aber weißt du was? Der Himmel, da gibt es solche Spielereien nicht mehr. Da gibt es dieses Theater nicht mehr. Da dürfen wir alle singen in vollkommener Freiheit. Also Geschwister, ich sehne mich danach. Sehnst du dich auch nach dem Himmel? Und lass uns doch nicht aufhalten, zum Herrn Jesus zu gehen. Freuen wir uns doch, wenn der eine Heimgang ein wenig schneller geht wie der andere. Er geht doch nur nach Hause. Oder ich komme wieder zurück an diese Todesanzeige, wo ich gelesen habe von der Beerdigung vergangenen Mittwoch. Ich bin dann mal eben weg bei meinem Herrn Jesus. Ewig zu Hause bei ihm. Und du und ich, wir dürfen dem folgen. Und wir freuen uns darüber. Genau diese lebendige Hoffnung. Damit wird sichtbar gemacht, dass der Himmel zu Hause ist. Und die Nachbarn, die Arbeitskollegen, deine Verwandten, deine Freunde, deine Familie, sehen die das? Erleben sie das, dass der Himmel dein Zuhause ist? Wir wollen dem Herrn Jesus die Ehre geben für seine Liebe zu uns. Amen. Darf ich noch mit uns zum Abschluss beten? Vielen Dank für diese Bereitschaft. Herr Jesus Christus, hab vielen, vielen Dank, dass du zum Vater gegangen bist. Ach, wie schade wäre es, wenn du nicht gegangen wärst. Damals waren die Jünger traurig, als du ihnen das sagte, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn dieser Sachwalter, den du gesandt hast, ist die größte Realität in unserem Leben. Der Geist Gottes wohnt in unseren Herzen. Nicht, weil wir es geschafft hätten, weil wir gut wären, sondern weil du uns begnadigst. Und darum möchten wir im Namen Jesus, dir, unserem himmlischen Vater, vielen, vielen Dank sagen, dass dein geliebter Sohn zu dir nach Hause ging, nachdem er das Werk vollkommen vollbracht hat, dass er sich für uns verwendet, dass diese Erniedrigung deines geliebten Sohns ein Ende hat, dass er vollkommen erhöht ist, ja, dass der Teufel besiegt ist hinausgeworfen, der Verkläger der Brüder, dass du, Herr Jesus, wiederkommst. Und wir freuen uns auf dieses baldige Wiederkommen, Herr. Die Entrückung der Gemeinde, dass du das Haupt des Leibes bist. Und niemand kann ein Glied des Leibes so gut verstehen, wie du das Haupt. Und darum danken wir dir, Herr Jesus, dass du uns verstehst. Und möchte im Namen Jesus, dir, unserem himmlischen Vater, nochmals Danke sagen für dein Wort und für dein weiteres Arbeiten in unseren Herzen. Hab vielen, vielen Dank dafür. Amen. Amen.